Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Die Münchner Sicherheitskonferenz 2026 und die Simulation der europäischen Souveränität. Teil 2 von Nell Bonilla. Teil 1 finden Sie verlinkt innerhalb des Textes. Was, wenn die Rede vom transatlantischen Riss und der europäischen Selbstbehauptung in den letzten Wochen um die Münchner Sicherheitskonferenz MSC 2026 herum genau das Gegenteil einer Realität ist, die sich auf der Ebene der militärischen Planung tatsächlich vollzieht? Wer die politische Rhetorik der Konferenz nüchtern an der materiellen Realität misst, an den militärischen Planungen, den Kommandostrukturen und der industriellen Integration, der erkennt ein gänzlich anderes Bild. Was uns als souveränes Europa verkauft wird, ist in Wahrheit der Übergang in eine neue Phase der simulierten Souveränität. Im zweiten Teil des Artikels beschäftigt sich Nell Bonilla mit dieser materiellen Realität der militärischen Planung, mit geänderten Befehlsstrukturen und dem System der Unterordnung, in das Deutschland und Europa geraten sind. Die materielle Realität. Von Au Plan d'œil bis zur Illusion der Europäisierung der Kommandos. Verlassen wir den Teppichboden des Bayerischen Hofs und blicken auf den Beton. Denn während in München geredet wird, werden in Ulm, Wiesbaden und in den NATO-Kommandostrukturen Tatsachen geschaffen, die jede Rede von Souveränität zur Farce machen. Sie wird Tag für Tag in Beton gegossen und in Software kodiert. Deutschland dient hier als das Fallbeispiel für die Transformation zum Aufmarschgebiet der NATO in Europa. Der Operationsplan Deutschland, O Plan d'œil, dieses 1200 Seiten starke geheime Dokument, ist nichts weniger als die Blaupause für die Totalmobilisierung der Gesellschaft und die logische Vollendung einer lang gehegten Strategie. Die Erzählung der Bundesregierung lautet stets: Wir reagieren auf Putin. Die Zeitenwende 2022 sei ein Schock gewesen, der eine neue Planung erzwang. Ein Blick in die Archive entlarvt diese Behauptung als Geschichtsklitterung. Eine Präsentation von Brigadegeneral Gerald Funke, damals Unterabteilungsleiter Planung 1 im BMVG, gehalten am 8. Juni 2017 in Ottawa, belegt das Gegenteil. Schon 2017 skizzierten deutsche Planer dort eine Welt der Blockkonfrontation und verwendeten die Formulierung Deutschland als Transitnation. Die Pläne, Deutschland zur logistischen Drehscheibe für die Ostflanke zu machen, wurden 2017 den Verbündeten als deutsche Rolle im Bündnis angeboten. Dass Funke heute als Generalleutnant das Unterstützungskommando leitet, bedeutet, dass er vom strategischen Vordenker in den Maschinenraum gewechselt ist, um genau jene Pläne in Beton und Befehlsstrukturen zu gießen, die er damals mit entworfen hat. Was bedeutet diese Rolle Deutschlands als Drehscheibe der NATO in Europa konkret? JSEC in Ulm, der Logistiker des Imperiums. In Ulm sitzt das Joint Support and Enabling Command, JSEC, zu Deutsch das Zentrale Unterstützungskommando der Allianz. Offiziell ein NATO-Hauptquartier, bildet es faktisch das logistische Rückgrat für einen potenziellen US-amerikanischen Aufmarsch in Richtung Osten. Seine Aufgabe ist es, Truppen und schweres Gerät von den Atlantikhäfen reibungslos an die Ostflanke zu schleusen. Ein US-Planer beschrieb die Rolle des JSEC 2024 treffend als Mittelsmann, dessen Werkzeug ein Netzwerk aus Straßen, Schienen und Wasserwegen sei, das von Nordamerika bis zur Ostgrenze der NATO reiche. Deutschland ist in dieser Lesart eine Drehscheibe, deren einziger Zweck darin besteht, zu funktionieren. Das neu aufgestellte operative Führungskommando der Bundeswehr, OPFÜKDOBW, fungiert hierbei als nationale Vollstrecker. Während die NATO in Ulm den militärischen Bedarf anmeldet, sorgt dieses deutsche Kommando dafür, dass die zivile Realität sich diesem beugt. Es ist die Scharnierstelle, die Hindernisse aus dem Weg räumt, sei es durch die Priorisierung von Militärzügen bei der Deutschen Bahn, die Beschlagnahmung von Verkehrswegen oder die Bereitstellung ziviler Krankenhauskapazitäten. Damit schließt sich der Kreis. Dem OPFÜKDOBW obliegt formal die Fortschreibung und Umsetzung des Operationsplans Deutschland, O Plan d'œil. Es ist also genau jene Behörde, die das theoretische Drehbuch der NATO in exekutive deutsche Verwaltungsakte übersetzt. Die Illusion der Europäisierung. Ein besonders anschauliches Beispiel für die Simulation europäischer Souveränität lieferte die jüngste Umstrukturierung der NATO-Kommandostruktur. In den Medien wird gefeiert, dass europäische Offiziere nun die Joint Force Commands, JFC, in Norfolk, USA und Neapel, Italien und Brunsum, Niederlande übernehmen. Europäer übernehmen nun sichtbar Führungsverantwortung, doch diese Umverteilung vertieft die Abhängigkeit. Die Schlüsselposition in der NATO ist und bleibt der SACEUR, Supreme Allied Commander Europe. Hinter diesem Akronym verbirgt sich der oberste alliierte Befehlshaber in Europa, der im SHAPE, Supreme Headquarters Allied Powers Europe, dem strategischen Hauptquartier der Allianz in Mons, Belgien, residiert. Er wurde seit Eisenhower ausnahmslos von einem US-Offizier besetzt, der stets in Personalunion auch das US-European Command EUCOM führt. Das bedeutet, ein einziger US-Vier-Sterne-General integriert alle US-Streitkräfte in Europa und alle NATO-Truppen unter einer Hand. In dieser Doppelfunktion laufen alle Fäden zusammen. Hier liegen die operative Entscheidungsmacht und das faktische Veto. Direkt unter dem SACEUR stehen die drei Joint Force Commands, JFCs, als operative Ebene. Parallel dazu und ebenfalls direkt an SACEUR berichtend operieren die drei Component Commands in den klassischen Dimensionen des Krieges, Luft, See und Land. Die sogenannten Component Commands bilden das Rückgrat der Allianz. Das Allied Air Command, Luftstreitkräfte im deutschen Rammstein, das Allied Maritime Command, Seestreitkräfte im britischen Northward und das Allied Land Command, Landstreitkräfte im türkischen Izmir. Diese Kommandostäbe beraten den SACEUR. Bislang gibt es hier zumindest noch den Anschein einer Arbeitsteilung. Während die Luft- und Landstreitkräfte traditionell US-dominiert waren, lag das Marinekommando MARCOM bis dato meist in europäischer, spezifisch britischer Hand. Doch diese letzte Nische ist nun gefallen. Mit der am 6. Februar 2026 angekündigten Umstrukturierung haben die USA den direkten Zugriff auch auf die maritime Komponente übernommen. Damit unterstehen erstmals alle drei Component Commands, Luft, Land und See, ungeteilter US-Führung. Dies wird durch ein starkes strukturelles Prinzip gefestigt. Die US-Generäle auf diesen Posten agieren standardmäßig in Personalunion. Sie sind nicht nur NATO-Kommandeure, sondern befehlen gleichzeitig die entsprechenden nationalen US-Streitkräfte in Europa, zum Beispiel US Air Forces in Europa. Damit ist sichergestellt, dass der Zugriff auf amerikanische Ressourcen, von Satellitenaufklärung bis zu Nuklearwaffen, immer in einer Hand liegt, die im Zweifel direkt nach Washington meldet. Das ist die Realität hinter der Rhetorik. Wenn man auf den Bühnen in München von mehr europäischer Verantwortung redet, haben die USA in der realen Befehlskette die Kontrolle durchgesetzt. Sie kontrollieren nun somit die physische Kriegsführung in jeder Dimension, von der Luftverteidigung in Rammstein bis zu den Flottenbewegungen im Nordatlantik. Was erhalten die Europäer im Gegenzug? Sie übernehmen die Führung der sogenannten Joint Force Commands, JFC, in Neapel, Brunsum und bemerkenswerterweise im US-amerikanischen Norfolk. Diese JFCs sind lediglich regionale Koordinationsstellen. Sie dürfen die militärischen Operationen zwar führen, im Sinne von verwalten, aber sie besitzen die Mittel dazu nicht. Sie sind strukturell vollständig von den USA geführten Luft-, Land- und Seekommandos abhängig. Denn nur dort liegen die strategische Logistik, die Luftbetankung und vor allem die elektronische Aufklärung, also die Daten von Satelliten und Drohnen, ohne die eine moderne Armee blind und taub ist. Die Arbeitsteilung ist perfide. Europa übernimmt das Risiko. Die JFCs sind die Frontlinienkommandos. Sie stehen im Feuer und tragen die Verantwortung für die konventionelle Verteidigung des Kontinents. Die USA behalten die Kontrolle. Sie steuern über den SACEUR die Gesamtstrategie und über die Component Commands den Zugriff auf die Waffensysteme. Besonders entlarvend ist die Rolle des JFC Norfolk in den USA. Dass Europäer hier Verantwortung tragen sollen, dient der Sicherung des US-Nachschubs. Europa wird zum Garanten der transatlantischen Brücke, damit die US-Armee jederzeit ungehinderten Zugriff auf den europäischen Kriegsschauplatz hat. Die Übernahme der JFCs durch europäische Offiziere mag also für wohlklingende Schlagzeilen taugen, doch die wirkliche Macht liegt woanders so. Stars and Stripes, die offizielle Tageszeitung der US-Streitkräfte, bezeichnete die weiterhin rein US-besetzten Posten, also den SACEUR, kürzlich treffend als Bloc's Top Military Post, den obersten militärischen Posten des Bündnisses. Und genau das ist er. Hier wird entschieden, wie Streitkräfte über die gesamte Allianz hinweg aufgestellt, integriert und eingesetzt werden. Die USA optimieren lediglich ihre Arbeitsteilung. Sie behalten das Gehirn und das Nervensystem der Allianz, während sie die Muskelarbeit und das unmittelbare politische Risiko an der Front auf die Europäer abschieben. Selbst wenn Europäer nun die regionalen JFCs leiten, müssen sie sich den US-Planungsmaßnahmen und den amerikanischen Forderungen der Lastenteilung bedingungslos unterwerfen, um überhaupt handlungsfähig zu bleiben. Europa ist stärker in die militärische NATO-Architektur eingebunden als je zuvor, kann aber ohne US-Zustimmung strategisch nicht agieren. Letztlich ist das eine vertiefte funktionale Abhängigkeit. Die 56. Artillerie in Wiesbaden. Doch Logistik ist nur die halbe Wahrheit. Wer befiehlt das Feuer? In Wiesbaden-Erbenheim und Mainz-Kastel hat die US-Armee das 56th Theater Multi-Domain Command reaktiviert. Hinter diesem sperrigen Namen verbirgt sich nichts Geringeres als das 56. Kommando für die dimensionsübergreifende Kriegsführung auf dem europäischen Kriegsschauplatz. Es geht hierbei um das Hirn der offensiven US-Kriegsführung in Europa. Hier werden Cyberoperationen und vor allem Langstreckenfeuer koordiniert. Die Stationierung von Waffensystemen wie Typhoon, Reichweite über 1600 Kilometer und perspektivisch Dark Eagle, Hyperschall auf deutschem Boden, geschieht nicht unter deutscher Kontrolle. Wenn Verteidigungsminister Pistorius dies als Brückenlösung verkauft, nutzt er die klassische Rhetorik des Ausnahmezustands, um ein Dauerprovisorium zu schaffen. Das Ergebnis ist der Inbegriff simulierter Souveränität. Wir stellen das Territorium und werden damit zum Primärziel eines jeden russischen Gegenschlags. Deutschland wird somit zur Abschussrampe, ohne die Hand am Zünder zu haben. Das manichäische Weltbild. Die leuchtende Stadt gegen die Achse der Verachtenswerten. Um die immensen Kosten und Risiken dieser Unterwerfung zu rechtfertigen, bedarf es eines religiös überhöhten Rahmens. Matthew Whitaker sprach in München von der existenziellen Wahl zwischen der leuchtenden Stadt auf dem Hügel, Shining City on the Hill, und der Achse der Verachtenswerten, Axis of Deplorables, gemeint sind Russland, China, Iran. Bezeichnend ist hierbei die Adressierung. Whitaker meint mit der leuchtenden Stadt nicht den Westen als Ganzes und schon gar nicht Europa, er meint die USA. Er stellt die Europäer vor eine binäre Wahl der Unterwerfung. Zitat: Und wer bietet eine andere Vision? Es ist die neue Achse der Verachtenswerten, nennen wir es so. Also wollt ihr euch mit denen verbünden oder mit der Stadt auf dem Hügel? Ich denke, die Option ist klar. Zitat Ende. Die Botschaft ist unmissverständlich. Ihr seid nicht Teil des Lichts, ihr müsst euch ihm anschließen. Wer den Gegner als erbärmlich oder böse definiert, entzieht ihm die Legitimität als Verhandlungspartner. Man kann ihn nur noch vernichten. Besonders eindringlich formulierte dies Marco Rubio. Er beschwör den Mythos einer bedrohten westlichen Zivilisation, die nicht nur wirtschaftlich, sondern spirituell verbunden sei. Für Rubio ist die liberale Weltordnung eine gefährliche Illusion. Diese Absage ist von zentraler Bedeutung. Sie markiert den Übergang von der Hegemonie zur bloßen Dominanz. Es geht nicht mehr um Führung durch Konsens oder Regeln, sondern um nackte Machtpolitik und militärische Stärke. Rubio verlangt von Europa absolute Loyalität im Kampf gegen die Kräfte der zivilisatorischen Auslöschung. Seine Botschaft war unmissverständlich. Es gibt keine Neutralität mehr. In diesem Weltbild gibt es nur Gläubige und Ungläubige, Vasallen und Feinde. Die rituelle Synchronisation dieses Weltbilds lieferte Wolfgang Ischinger in seinem Schlusswort. Zunächst simulierte er Pluralismus, indem er einräumte, es habe Zweifel gegeben. Doch sofort machte er klar, dass diese Debatten folgenlos bleiben müssen. Zitat: Was wir jetzt brauchen, ist mehr als nur eine weitere Reihe von Reden. Was wir jetzt brauchen, ist ein Plan, ist Handeln. Zitat Ende. Damit bestätigte Ischinger den wahren Charakter der Konferenz. Der Diskussionsraum ist eine Simulation. Man darf zweifeln, man darf debattieren, aber am Ende steht das Ergebnis längst fest. Aufrüstung und tiefergehende Integration in die US-Strukturen sind alternativlos. Er zitierte Marco Rubio und Friedrich Merz. Der deutsche Kanzler habe ihm gegenüber sogar geäußert, die Diagnose Under Destruction sei noch nicht stark genug. Wenn die deutsche Führung die Lager schwärzer malt als die Lobbyisten, wird klar, hier wird Politik durch Angst getrieben. Fazit: Die Falle der Abhängigkeit. Wenn wir die Puzzleteile zusammensetzen, die ideologische Einstimmung durch Rubio, die materielle Infrastruktur in Ulm und Wiesbaden, die bürokratische Durchdringung durch den O-Plan DOI, ergibt sich ein beängstigendes Bild. Die Rede von der europäischen Autonomie ist nur die Beruhigungspille. In Wahrheit wird Europa in ein System der permanenten Unterordnung integriert. Militärisch durch US-Kommandostrukturen, SACEUR, technologisch durch digitale Interoperabilität und ökonomisch durch die Verpflichtung zum Kauf von US-Rüstungsgütern. Deutschland hat sich in eine Position manövriert, in der es materiell unfähig ist, Nein zu sagen. Wir können unsere Truppen nicht bewegen ohne NATO-Software. Wir können unseren Luftraum nicht verteidigen ohne US-Systeme. Wir können keine eigenständige Außenpolitik betreiben, weil unsere Infrastruktur bereits als Aufmarschgebiet verplant ist. Die Funktionseliten in Berlin und Brüssel mögen glauben, sie seien Partner am Tisch der Macht. In Wahrheit sind sie Administratoren des Niedergangs, die militärische Fremdbestimmung als Souveränität verkaufen. Doch wenn Whittaker sagt, wir erwarten, dass ihr mehr tut und nicht unabhängig seid, ist das auch ein Eingeständnis. Die Herrschenden wissen, dass ihre Ordnung auf Abhängigkeit beruht. Sie fürchten den Moment, in dem diese Abhängigkeit hinterfragt wird. Die Arbeit an einer Alternative beginnt daher nicht mit Appellen an diese herrschende Klasse, sondern mit der kognitiven Entzifferung ihrer Maschine. Solange wir in der Blase von München gefangen bleiben, in der Diskussion nur die Vorstufe zum Gehorsam ist, werden wir weiter Interessen dienen, die diametral unseren eigenen entgegenstehen. Diesen Mechanismus zu durchbrechen, das ist die Aufgabe. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.